Predigttext von heute steht in Lukas 9, die Verse 23 bis 24. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Bevor wir eben näher auf diesen Text eingehen, lass mich dir eine persönliche Frage stellen. Und zwar fragst du dich auch manchmal, wie viel sich Gott eigentlich in dein Leben einmischen darf. Gerade so viel wie eben nötig oder so viel, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge auch wirklich erfolgreich sind. Mein Predigtthema von heute lautet Bewunderer oder Nachfolger. Ich spreche heute über verdrehte Religiosität. Ziel ist es, Formen von Religiosität zu skizzieren, wo man Regel, manchmal auch unbewusst, mehr gewichtet als eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Ich tue das eigentlich aus drei Gründen. Leute, die an Jesus interessiert sind, lassen sich nicht durch Religion beeindrucken. Es hilft ihnen nichts, religiöse Menschen kennenzulernen. Sie müssen Jesus in uns sehen. Wir sollten ihnen nicht einen Haufen von Regeln geben, sondern sie lieben, bis sie seelisch gesund sind. Zweiter Grund, gerade in der Weihnachtszeit sind viele Menschen religiös sensibilisiert und stellen sich Fragen über ihren eigenen Glauben. Ich glaube nicht, dass es Gott ehrt, wenn wir nur darauf aus sind, mit welchen Formen der Religiosität wir Gottes Liebe noch mehr verdienen könnten oder wir ihn dazu bringen wollen, unsere Gebete zu erhören. Wenn wir etwas für Gott tun, dann nicht, um uns etwas von ihm zu bekommen, sondern als Liebeserwiderung auf das, was er uns bereits gegeben hat, geben und noch geben möchte. Und der dritte Grund ist, dass durch die Bibel und meine Erfahrungen ich eigentlich überzeugt bin, dass jemand, der nur religiös ist, ich meine damit zur Kirche geht, vielleicht spendet, ja sogar mitarbeitet, nicht unbedingt eine persönliche Beziehung zu Jesus haben muss. Immer wieder eröffnet sich das Spannungsfeld im Leben zwischen äußerlichen sichtbaren Taten und unserer persönlichen Motivation, einem Herz, das Gottes Nähe sucht. Wenn sich diese beiden nicht verbinden, fallen wir entweder auf die eine Seite in tote religiöse Formen und Rituale oder auf die andere Seite in einen lebensfremden Enthusiasmus. Und dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Seite des Pferdes wir herunterfallen. In beiden Fällen wird der Aufprall relativ ungemütlich. Wir können jahrelang zur Kirche gehen, Jesus als unseren Erlöser sehen und doch kann es passieren, dass er nicht der Herr unseres Lebens ist. Die Erlösung gehört unweigerlich mit der Herrschaft Gottes in unserem Leben zusammen. Jesus ist König. Ob wir das nun wollen oder nicht, ob wir das nun gut finden oder nicht, Jesus ist der König. Es geht also einzig um die Frage, ob wir es zulassen und wie viel wir es zulassen, dass dieser König in unserem Leben das Sagen haben darf. Es geht um die simple und trotzdem ernsthafte Frage, sind wir Nachfolger dieses Königs oder sind wir bloß Bewunderer seiner Taten? Sind wir mittendrin oder sind wir nur dabei? Beim christlichen Glauben geht es nicht einfach um ein Fürwahrhalten von heilsgeschichtlichen Wahrheiten oder göttlichen Absichten, sondern es geht um Beziehung, es geht um Hingabe, Gehorsam, Treue aus dem Hören der Stimme Gottes. Wir brauchen nicht nur Jesus, um nicht in die Hölle zu kommen, sondern wir brauchen Jesus, um in der Nachfolge erfolgreich zu leben. Jesus war in der Zeit seines Wirkens umgeben von Scharen von Menschen. Mir kommt die Speisung der 4000 in den Sinn oder die Speisung der 5000. Kinder und Frauen noch nicht einmal mit eingerechnet. Menschen bewunderten seine Werke und seine Worte. Sie wollten ihn sehen und je mehr sie von ihm hörten, desto mehr konnten sie über ihn reden. Auf diese Weise sah es so aus, als ob sie zu ihm gehörten, ähnlich wie heute ein Fußballfan sich einbildet, zu dem Club zu gehören, wo sein Idol spielt. Gelobt sei Gott, der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott im Himmel, schrie die Menschenmenge in Jerusalem, als Jesus am Palmsonntag auf einer Eselin reitend in Jerusalem einzog. Sie jubelten ihm zu, frenetisch, euphorisch und bewunderten ihn. Doch bereits 5 Tage später, am Passafest zu Karfreitag, wird Jesus festgenommen, öffentlich verhöhnt, gequält, zur Schau gestellt und das Todesurteil über ihn ausgerufen. Kreuzige ihn, schrie die Menschenmenge Pilatus zu. Stellt ihr euch auch die Frage, was ist in diesen 5 Tagen passiert? Könnte es sein, dass viele, die zu Beginn noch frenetisch ausgerufen haben, gelobt sei der Herr, der da kommt, nur Bewunderer waren, aber keine Nachfolger? Könnte es sein, dass viele Menschen etwas anderes von Jesus erwarteten, und als er ihre Erwartungen nicht erfüllte, ließen sie ihn links liegen? Könnte es sein, dass auch wir unsere Erwartungen an Gott höher gewichten als seine Erwartungen an uns? Wie werden wir reagieren, wenn Gott in unserem Leben nicht so eingreift, wie wir uns das vorgestellt haben? Werden wir Jesus auch an den Nagel hängen? Jesus ist nicht für die Erfüllung unserer Erwartungen und auch nicht für unsere Religiosität gestorben, sondern für unsere Unvollkommenheit. Marius hat uns letzten Sonntag in eindrücklicher Weise die Tiefe des Leidensweges Jesu am Kreuz bewusst gemacht. Die letzten Tage seines Leidens begannen im Garten Gethsemane. Er stand so unter Druck, dass sein Schweiß zu Blut wurde, als er sich entschied, ans Kreuz zu gehen und den Zorn Gottes über die Sünde dieser Welt zu tragen. Es heißt sogar in 2. Korinther 5, Vers 21 wörtlich, dass Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wurde sozusagen zur personifizierten Sünde, obwohl er vollkommen sündlos war. Das Gericht war nicht das Kreuz. Das war nur das Todesurteil. Das eigentliche Gericht war die völlige Trennung von der Liebesbeziehung zu seinem Vater. So, als wäre er der einzige Sünder gewesen. Wir haben kaum eine Vorstellung, was das bedeutet. Er kam aus dem Himmel, nahm die Gestalt eines Menschen an, um für uns das Gericht zu tragen. Das und nur das ist der einzige Grund, weshalb der schwarze Dreck unserer Sünde weggeraschen werden kann. Und dieser Mensch, dieser Gott, Jesus Christus, stand wieder von den Toten auf, um dir und mir den Weg zum Vater neu zu ermöglichen. Er tat das doch alles nicht, damit wir eine bestimmte Religionszugehörigkeit haben. Er tat das nicht, damit wir religiöse Formen uns aneignen können und irgendwie seine Liebe neu verdienen müssen. Nein, er tat das, damit wir eine neue Art der Beziehung zum Vater im Himmel bekommen dürfen. Jesus ist die Tür, durch die wir wieder in eine ganz unverkrampfte Beziehung mit Gott treten können. Als ich mit 21 Jahren zum Glauben fand, war ich fasziniert vom Heilsplan Gottes. Mein Herz brannte und sehnte sich nach mehr Erkenntnis von Gottes Wegen und Absichten. Doch ich machte einen entscheidenden Fehler. Ich setzte mehr Wissen mit mehr Erkenntnis und Nähe zu Gott gleich. Ich las ein christliches Buch nach dem anderen. Langsam, ohne dass es mir wirklich bewusst war, ersetzte mein zunehmendes Wissen die Beziehung zu Gott. Die erste Liebe, das erste brennende Feuer begann langsam zu erkalten. Ich ging nur noch rational an die Bibel heran und vergaß die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Das Wort wurde zum toten Buchstaben und ersetzte das lebendige Wort Gottes. Ich konnte zwar viele Fragen beantworten, doch in der Antwort fehlte völliges Leben. Die Fragen begannen mich plötzlich zu quälen. Ich wollte auf alles eine Antwort, da ich dachte, darin mehr Gott zu finden. Dieses quälende Fragen nach Antworten ging so lange, bis ich eines Nachts, als ich wieder mal um 3 Uhr morgens mit der Bibel in der Hand den Gang runter und hoch lief, ich war Student, da kann man sich das noch leisten, in eine Art innere Umnachtung verfiel, in der mir in tiefer Trauer bewusst wurde, was eigentlich geschehen war. Ich hatte mir ein theologisches System aufgebaut, das mir fiel das im Moment wie ein Schleier vor Augen, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich hatte Gott mehr im Griff, als er mich im Griff hatte. Ich fiel in dem Augenblick, als mir das bewusst wurde, wirklich auf die Knie und begann bitterlich zu weinen. Und wenn ich mal weine, meine Frau weiß das, dann heißt das was. Ich lag zerbrochen da, am liebsten hätte ich die Bibel auf den Mond geworfen. Nach einigen Minuten dann kam ich, des Weinens habe ich mich entschlossen, zurück ins Bett zu gehen. Und als ich da so lag, tat sich in mir plötzlich so ein inneres Bild auf. Der Himmel schien sich zu öffnen und eine Person trat plötzlich in Erscheinung in diesem geöffneten Bild. Ich konnte kein Gesicht erkennen, aber wusste, dass das eine wichtige Person war. Irgendwann mal war mir bewusst, das ist jetzt Jesus. Noch heute höre ich den Klang in meinem Herzen, obwohl ich es nicht akustisch gehört habe. Aber tief in meinem Herzen begann plötzlich eine Stimme, folgende Worte zu sprechen. Weshalb lässt du dich von deinen Fragen so quälen und mühst dich so sehr ab? Sieh her, ich bin es, der alles im Griff hat. Ich bin's, den du in Wirklichkeit suchst, nicht die Antworten auf deine Fragen. Die Erfüllung deiner inneren Leere und deiner Sehnsucht erhältst du nicht durch mehr Wissen, sondern allein durch die Beziehung zu mir. So wirst du Ruhe finden für dein Herz. Dann schloss ich dieses Bild wieder. Von diesem Tage an hat sich mein Leben nochmals komplett geändert. Es war wie eine Art, eine weitere Bekehrung in meinem Leben. Nicht, dass ich nun keine Fragen mehr hatte, aber mein Fokus war ein völlig anderer. Ich hatte eine ganz andere Perspektive. Allein aus der Beziehung und der Gegenwart Gottes finde ich Ruhe für mein Leben und für mein aufgewühltes Herz. Es geht um Gottes Gegenwart. Das war es, was es mir fehlte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie befreiend das für mich war, rauszukommen aus einer Art religiösen Haltung und ihm, dem Höchsten, nun als Kind ganz normal begegnen zu dürfen. Es war toll, am Morgen aufzustehen und einfach zu sagen, Herr, schön bist du da, ich liebe dich. Anstatt eines förmlichen Gebets, das ich mir sonst irgendwie zurechtgelegt hatte, wenn überhaupt. Gott möchte nicht, dass wir ängstlich beten oder einen anderen Sprachrhythmus verwenden oder eine Oktave höher beten, sobald wir mit ihm sprechen. Das Gebet muss sich nicht toll anhören. Die Bibel sagt, dass wir beim Beten keine Phrasen erfinden sollen oder uns ständig wiederholen müssen. Gebet kommt aus dem Herzen. Jesus ist nicht gestorben, damit wir eine neue Religion haben. Schließlich haben wir nicht aufgehört, unglückliche Sünder zu sein, um dann unglückliche Christen zu werden. Er ist dafür gestorben, dass wir wiederhergestellt werden und ganz entspannt mit dem Vater zusammen sein können und wir von ihm vollkommen und bedingungslos geliebt und angenommen sind. Und das vergessen wir dann, damit wir unser Leben genießen können. Damit die Freude an uns selbst haben, an Gott, an unserer Familie, an den Kindern, an deiner Frau, an deinem Mann, an deiner Arbeit, an der Welt um dich herum. Der Dieb kommt zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt und es genießen könnt. Johannes 10, Vers 10. Das bedeutet nicht, dass wir immer Urlaub haben. Das wäre wieder die andere Seite unseres Pferdes. Wenn wir genießen hören, denken wir meistens an Urlaub und ans Nichtstun. Das ist auch mal schön, aber das meine ich hier gar nicht. Ich spreche von der Gnade Gottes, das tägliche, gewöhnliche Leben zu genießen und sich darüber zu freuen. Gott in den alltäglichen Gewohnheiten zu finden, sei das nun beim Autofahren, sei das nun beim Putzen im Haus, sei das bei der Arbeit, in der Begegnung mit anderen Menschen und. Denn er macht das Gewöhnliche zu etwas Besonderem. Die Alltäglichkeiten müssen nicht mehr langweilig sein, weil die Beziehung mit Gott jeden Tag zu einem besonderen Tag werden lässt. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch, schreibt Paulus, der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Philippi. Und Paulus schreibt hier nicht von einem Gefühl, sondern von einer Entscheidung. Wenn man nun noch die Hintergründe weiß, in welcher Situation Paulus diesen Satz an die Philipper schrieb, wird die Sache besonders geheimnisvoll. Paulus schrieb diesen Satz nicht aus dem sonnengeplagten Ferienurlaub am Meer von Gran Canaria. Nein, wir lesen in 1. Thessalonicher 2, Vers 2, lesen wir, dass Paulus in Philippi gelitten hatte und sogar misshandelt worden war. Könnt ihr selbst nachlesen. Er berichtet in Apostelgeschichte 20, Vers 6 von Zwangsarbeit, die er in dieser Stadt leisten musste. Vermutlich hat Paulus diesen Philipperbrief aus dem Gefängnis von Rom geschrieben. Und dann so ein Satz. Also ich habe mir die Frage gestellt, Paulus, entweder bist du ein Heuchler oder du bist sonst irgendwie völlig durchgeknallt. Was ist dein Geheimnis? Weshalb schreibst du diesen Satz? Freude, der ganze Philipperbrief ist eigentlich voller Christushymnen und voller Freude und eine Frohbotschaft in sich selbst. Wisst ihr, was das Geheimnis des Paulus war? Ich denke, es hat etwas mit dieser Gegenwart von Gott zu tun. Aus dieser Gegenwart von Gott heraus kann Paulus mit dem Psalmisten David sagen, führst du mich ins Totenreich, Hauptsache du bist bei mir. Führst du mich in den Himmel, Hauptsache du bist bei mir. Egal wo du mich hinführst, Hauptsache du bist bei mir. Könnte das Geheimnis des christlichen Glaubens sein? Wie sehr sehnt sich mein Herz nach mehr von diesem Geheimnis, wo nicht mehr äußere Umstände meine Gefühle und meine Freude am Leben bestimmen, sondern allein meine Entscheidung für eine Beziehung mit Gott und die Inanspruchnahme seiner Verheißungen. Wenn man heute vom Glauben spricht, wird man vielerorts gefragt als erstes, welcher Religion man angehört. Ich mag diese Frage überhaupt nicht. Besser wäre die Frage nach der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Weshalb fragt man zuerst nach der Konfession? Anscheinend fällt es einem einfacher, einen Menschen einzuordnen. Vor einigen Wochen las ich ein Buch, welches einen Überblick gibt über die wichtigsten christlichen Konfessionen. Deren Geschichte und auch deren Hintergrundlehre. Hast du gewusst, wie viele Hauptkonfessionen es in der christlichen Landschaft gibt? Es gibt ganze 14 Hauptkonfessionen. Von der römischen, katholischen über die orthodoxe, die anglikanische, die lutherische, die reformierte Kirche bis zu konfessionellen Freikirchen wie Mennoniten, Methodisten, Baptisten, freie evangelische Gemeinden, Brüderbewegung, Pfingstbewegung und die Gemeinschaftsbewegung. Was wirklich erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass sich diese 14 Hauptkonfessionen in 207 Unterkonfessionen und noch weitere Unterkonfessionen aufspalten. Ich würde euch gerne die Namen vorlesen, doch das würde doch den Zeitrahmen jetzt sprengen. Aber das sollte uns doch zum Denken anregen. Neue Unterkonfessionen entstanden in den allermeisten Fällen deshalb, weil sich Menschen über irgendwelche meist belanglose äußere Lehrfragen nicht einig geworden sind. Wenn einige Leute lange genug zusammen sind und übereinstimmen, beschließen sie einfach, etwas Neues anzufangen. Mit all den Leuten, die genauso denken wie sie. Es dauert nicht lange und es denken wieder einige anders als der ganze Rest. Wenn das lange genug weitergeht, gründen auch diese wieder etwas Neues mit all den Leuten, die genau gleich denken wie sie. Wie können wir denken, dass wir die Welt von Jesus überzeugen können, wenn wir nicht einmal in der Gesamtkirche miteinander auskommen? Jetzt mal ehrlich, einige Dinge, über die die Menschen streiten, sind in meinen Augen einfach absolut lächerlich. Sie haben nichts, aber auch überhaupt nichts mit der Erlösung von Menschen, der Herrschaft Jesu, der Beziehung zu Gott oder der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt zu tun. Keine Frage, wir müssen gut darauf achten, dass unsere Lehre fundiert ist und wir nicht auf der einen oder der anderen Seite unseres Pferdes herunterfallen. Entweder in eine starre Gesetzlichkeit oder in eine inhaltslose Schwärmerei. Der Glaube muss sich auf die Wahrheit der Bibel gründen und damit meine ich die Bedeutung von Jesu Tod, die Jungfrauengeburt, die Allmacht Gottes, die heilige Dreieinigkeit und die Vergebung durch den Tod von Jesus Christus. Interessanterweise sind sich die allermeisten Haupt- und auch Unterkonfessionen in diesen Fragen völlig einig. Wir regen uns anscheinend über andere Dinge auf. Zum Beispiel denken einige, dass man Babys taufen sollte, indem man Wasser auf sie sprenkelt, und die anderen wiederum sagen, man muss warten, bis sie alt genug sind, dass sie eine persönliche Entscheidung treffen können und erst dann darf man sie taufen. Sonst zählt das nicht. Wenn das wirklich so wichtig ist, weshalb taufen wir dann nicht die Babys? Wenn sie dann älter geworden sind, können sie sich selber auch nochmals taufen lassen. Wo ist das Problem? Wenn einige Menschen, jetzt kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn. Ich war tatsächlich mal an einer Freizeit in Jarosa. Wir durften dort in einem Bergsee, es war saukalt, einige Jugendliche taufen. Und wir haben die Jugendlichen dann dort getauft. Es waren 5 oder 6 Jugendliche. Und nach dieser Taufe kam tatsächlich ein Mann zu mir und sagte, dass der eine Jugendliche den Kopf nicht ganz unter Wasser gehabt hat und nun diese Taufe wahrscheinlich nicht ganz zähle. Also ihr könnt euch vorstellen, mir sind fast Haare auf den Zähnen gewachsen. Was soll das? Das sind doch äußere Formen. Wieso sind die wichtiger, als dass ein Menschenherz den Zugang zu Gottes neuer Welt gefunden hat? Ist es uns wichtiger, dass wir genau in bestimmten Formen und in Reih und Glied taufen, anstatt dass eigentlich Tausende von Menschen die Möglichkeit hätten, Gottes neue Welt zu schmecken und in diese neue Welt einzutauchen? Mir kommt ein anderes Beispiel in den Sinn, die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes. Manche glauben an einige davon. Manche glauben an gar keine und manche glauben an diejenigen, die sie selbst erlebt haben, aber die anderen nicht. Viele stoßen sich an der Zungenrede oder an der Prophetie oder an sonst irgendeine der Gaben, die etwas ungewöhnlich erscheinen. Die Amplified Bible übersetzt die Geistesgaben mit übernatürliche Gaben der Kraft. Jetzt mal ehrlich, wer von uns hätte nicht gerne jede übernatürliche Gabe der Kraft? Die Bibel ist voll von diesen, von Ereignissen, von extrem außergewöhnlichen Berichten. Dann hört man einige sagen, diese Dinge passieren halt nur unter den ersten Christen. Das hat aufgehört. Das würde mit anderen Worten bedeuten, dass all die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die diese Gaben ausüben, eigentlich falsch liegen. Mit welchem Recht sagen wir, dass es das nicht mehr gibt, nur weil wir es vielleicht noch selbst nie erlebt haben? Da sollten wir vorsichtig sein mit dem Urteilen. Vor ein paar Tagen kam eine Frau auf mich zu, eine junge Frau, die noch nicht so lange im Glauben steht, und fragte mich, ob sie etwas falsch gemacht hätte bisher. Und zwar hätte ihr eine Kollegin gesagt, dass sie die Bibelübersetzung Hoffnung für alle eigentlich nicht mehr lesen sollte. Und zwar aus dem Grund, weil sie da nicht in die tieferen Wahrheiten von Gott vorstoßen kann. Sie solle doch lieber die Lutherbibel nehmen oder die Elberfelder Bibel. Ich erspare mir jetzt jeglichen Kommentar dazu, vielleicht nur eines. Ihr könnt euch vorstellen, mir sind fast wieder Haare auf den Zähnen gewachsen. Unsere Aufgabe ist es doch nicht, Menschen in eine neue Abhängigkeit der Religiosität zu führen, sondern in die Abhängigkeit der freimachenden Gegenwart unseres himmlischen Vaters. Das ist unsere Aufgabe, Menschen zu ermutigen, zu ermuntern, in ihren Gaben freigesetzt, das zu tun, was Gott eigentlich für ihr Leben vorgesehen hat. Das wäre eigentlich unser Auftrag. Und irgendwie bin ich froh zu wissen, dass Gott wusste, worauf er sich mit uns eingelassen hat. Wir haben so viele dumme Gedanken und wenn wir sie nicht gegen die Wahrheit eintauschen, machen wir einfach viel Lärm um nichts. Wenn du in Zungen sprichst und ich nicht, ist dann unsere Beziehung bedroht? Wenn ich an Heilung glaube und du nicht, ist das dann ein Problem für unsere Freundschaft? Vielleicht ändert man ja seine Meinung, wenn man krank genug ist und nur noch Gebet hilft. Ich weiß es nicht. Es ist erstaunlich, an was das Menschen nicht glauben, bis sie verzweifelt genug sind. Als ich an diesem besagten Abend, als ich dieses Erlebnis habe, innerlich zerbrochen war, schrie ich zu Gott, dass er etwas tun sollte. In dem Moment war es mir doch völlig egal, ob das baptistisch, methodisch, reformatorisch, lutherisch, katholisch oder sonst irgendwas war. Ich brauchte eine Berührung mit Gott. Ich brauchte Hilfe. Vielleicht sind wir manchmal noch nicht verzweifelt genug und wollen einfach unseren guten Ruf schützen. Ich habe gelesen, dass nur etwa 13% aller Christen glauben sollen, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist. Wisst ihr, weshalb so wenig Menschen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, gehen wir mal davon aus, aber wenn so wenig tatsächlich an die vollkommene Wahrheit der Bibel glauben, dann gibt es für mich eigentlich nur einen Grund. Man will nicht unbedingt danach leben. Aus demselben Grund, denke ich, gibt es all diese Konfessionen und Unterkonfessionen und Unterunterkonfessionen. Wir haben es geschafft, den Christus zu zerteilen und zu spalten. Vielleicht liegt ein Teil des Problems auch ein bisschen in unserer Mentalität. Ein guter Schweizer hält sich gerne an Formen und Regeln, was ja grundsätzlich überhaupt nichts Falsches ist. Aber wenn wir durch die strikte Einhaltung dieser Formen und Regeln das Leben aushauchen, sind wir auf dem falschen Weg. Weshalb? Weil Gottes Gerechtigkeit, Gottes Barmherzigkeit und die Vergebung darin häufig keinen Platz finden. Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten in Matthäus 23, Vers 23, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Jesus disqualifiziert hier nicht das Gesetz, auch nicht die Rituale, auch nicht die Traditionen. Das wäre wieder die andere Seite unseres Pferdes. Aber die tiefere Bedeutung, das Wesen des Gesetzes oder eines Rituals wurde in der Anwendung völlig verdreht. Man könnte sagen, wir sind in der Weihnachtszeit, die Verpackung wurde wichtiger als deren Inhalt. Taufe, Abendmahl, Bibel, Geistesgaben und so weiter sind eigentlich nur die Verpackung für den Inhalt. Und den Inhalt, das ist Jesus. Der eigentliche Inhalt ist Jesus und seine Gegenwart. Lange Zeit habe ich zum Beispiel nicht verstanden, weshalb Gott an vielen Stellen im Alten Testament sagt, bei den Propheten, dass ihm die Brand- und Schlachtopfer ein Gräuel sind, obwohl er sie doch selbst angeordnet hat. Bis es mir dämmerte. Die Israeliten haben das Wesen und die Bedeutung dieser Brand- und Schlachtopfer verloren. Sie sind in einer Art toten Ritualismus und Formalismus verfallen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Jesus sucht keine Bewunderer. Jesus sucht Nachfolger. Wieder und wieder lädt er uns ein, seine Lehrlinge, seine Jünger und Nachfolger zu werden. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wir machen uns da zum Mittelpunkt, wo wir mit unserer Selbstgerechtigkeit und mit unserer Religiosität eigentlich die innige Beziehung mit Gott untergraben. Halten wir die Augen und Ohren offen, wo, dass wir in eine Art Formalismus verfallen sind und eigentlich das Leben ausgehaucht haben. In den letzten Jahrhunderten gab es viele großartige Erweckungen. Eine ging von hier aus, im 19. Jahrhundert, von dieser Kirche hier, ging eine große Erweckung aus. Man sieht die äußeren Folgen noch heute, Spitäler, Bildungsstätten, Kirchen, soziale Einrichtungen, wunderbare Dinge. Doch wo sind die Nachfolger geblieben? Waren viele vielleicht doch bloß nur Bewunderer? Was ist da passiert? Søren Kierkegaard, ein dänischer Theologe, prägte folgende Sätze. Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus und was bringt mir die Gemeinde? Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir und welchen Segen habe ich in die Gemeinde und in diese Welt zu bringen? Ich wünsche dir und mir von ganzem Herzen, insbesondere in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, diese Hoffnung, zu wahren Helden der Nachfolgerschaft Jesu zu werden und die Freude und die Sehnsucht an Gottes Gegenwart und an dieser Liebesbeziehung zu Gott Tag für Tag wachsen darf. Amen.